Ja, ich möchte nochmal bitten, dass wir zum Gebet aufstehen, ich möchte vor der Predigt nochmal beten, soweit es uns möglich ist. Ja, Herr Jesus, wir haben gerade gesungen, dass wir auf dich trauen und das ist wichtig und richtig und Herr, du selbst bist es ja, der in uns den Glauben weckt, der schenkt, dass wir nicht abfallen, weil du für uns betest, für unseren Glauben, der uns herausgerissen hat aus der Finsternis und versetzt in das Reich des Lichts. Wir danken dir, dass es deine Tat ist, dass alles von dir kommt, alles Gute und dass du dich um uns sorgst. Hilf auch, dass wir verstehen, was dein Anliegen auch ist in der Apostelgeschichte, dass wir lernen, dass wir wachsen von einem Baby oder kleinen Kind zum vollen Mann in Christus, zur vollen Mannesreife, der Fülle Christi. Herr, das ist auch ein Geschenk, das du gibst und darum bitten wir dich, dass es uns aufgeht und dass wir diese Schritte auch tun, sodass wir dazu hinkommen. Danke auch, dass wir jetzt in den vergangenen Wochen und ja, Monaten darin lesen durften in der Apostelgeschichte und so viel lernen. Danke, dass du uns auch so gesegnet hast. Amen. Ja, ich habe einige Folien dabei. Ich weiß nicht, könnt ihr mich verstehen? Paulus in Rom. Wir sind jetzt ganz am Ende der Apostelgeschichte angekommen. Wobei manche sagen ja, es sind die Taten des Heiligen Geistes. Die Engländer machen es noch kürzer. Oder Amerikaner, sie sagen Acts, also Taten. Es ist immer interessant, wie man etwas noch kürzer machen kann. Im Prinzip haben ja die Fishermen haben uns ja ganz deutlich gesungen, was das Lebensmotto ist, kannst du noch weitergehen, nämlich ein Leben für Gott gegeben. Und da haben wir Paulus als Beispiel. Ich habe es so genannt, das Leben des Apostel Paulus als ein Beispiel für jeden Christen. Damit meine ich natürlich nicht, dass wir 100% genauso sein können wie Paulus. Wenn du mal die nächste Folie nimmst, denn es ist so, wir können nicht genau dort leben, wo er gelebt hat. Wir sind hier in Bayern. Wir können vielleicht nicht das gleiche essen oder anziehen wie er, aber ich glaube, das ist auch nicht nötig. Grundsätzlich geht es darum, ihn nachzuahmen. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und weil in unserem Bibeltext viele Ortsnamen vorkommen, habe ich mir jetzt mal das herausgesucht, diese Orte hier zu markieren. Los ging's mit dem Apostel Paulus in Jerusalem, wo er gefangen genommen wurde. Das seht ihr rechts unten in Israel. Weiter durfte er dann reisen, mehr oder weniger freiwillig, nach Caesarea, dann Sidon, also an der Küste entlang, bis zur Südküste der Türkei, Myra, Knidos. Dann kam er nach Kreta mit dem Schiff. Da haben wir auch drei Orte genannt, diese Insel Kauda. Und dann segelten sie von dort ab Richtung Italien und sie wurden ja in einem Sturm verschlagen bis Malta. Von Malta aus ging es dann weiter, das werden wir dann gleich im Text sehen, nach Syrakus, vielleicht den einen oder anderen bekannt, durch Schillers Gedicht Die Bürgschaft. Der Tyrann Dionysios ist ja Tyrann von Syrakus. Dann nach Region oder Regium, je nachdem wie die Bibelübersetzung bei euch heißt. Heute heißt der Ort Reggio di Calabria. Und dann weiter rauf Puteoli, Dresda, Berne, Forum Appii und bis nach Rom. So, nächste Folie. Nur, dass ihr mal einen Überblick habt. Das ist Kreta, da war Paulus noch. Es ist so im Süden, da wo Timbaki steht. Ich weiß nicht, wie gut man das von den Sitzen aus sehen kann. Da war er. Und diese Insel Gaftos, so heißt sie heute, das ist die Insel Kauda. Von dort aus, haben wir das letzte Mal gehört, segelten sie los mit einem Schiff und kamen in einen großen Sturm. Ja, nächste Folie nochmal. Also können wir sagen, Paulus, er ist unterwegs im Mittelmeer, so heißt es auch, von Kreta bis nach Malta. Und ich glaube, das eine, was Paulus erlebt hat, es waren die äußeren Schwierigkeiten, die Anfechtungen. Da waren Strapazen dabei. Wenn man tagelang im Wasser schwimmt oder treibt, man sieht quasi die Sonne nicht, es ist alles dunkel, man weiß nicht, wie lange es dauert. Also ich glaube, Paulus hat da gebetet. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber ich glaube, Paulus und seine Begleiter, Lukas war ja auch dabei, sie haben gebetet. Und Gott hat ihre Gebete erhört. Alle Personen auf dem Schiff kamen dann wohlbehalten an Land, sprich in Malta, konnten sie an Land gehen. Aber das Äußere ist ja nur das eine. Wir haben nicht nur mit äußeren Problemen zu tun, wir haben auch mit inneren oder auch geistlichen Problemen zu tun. Und da wollte Paulus, und so war es sein Herzenswunsch, den Gläubigen in Rom etwas mitteilen, etwas mitgeben, damit sie im Glauben Fortschritte machen können. Nimm mal die nächste Folie. So, hier steht es nochmal. Als sie, also Paulus und alle anderen auf dem Schiff, gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Melite, ich denke, es ist Malta. So. Und jetzt ist Paulus eben dort und die Leute dort machen ein Feuer und Paulus, er rafft Reisig zusammen. Nächste Folie. Und schmeißt die so ins Feuer. Und da kommt eine Schlange, eine Otter heraus, beißt Paulus. Und dann heißt es, als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander, gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Also so dachten die Leute, das kann kein guter Mensch sein, kaum ist er gerettet, an Land gekommen, kommt da eine Schlange, beißt ihn. Die Göttin der Rache, die Dike, die lässt nicht zu, dass er weiterlebt. Die will ihn also jetzt nochmal umbringen. Scheinbar hat das Wasser nicht gereicht. So denken die Leute. Schön ist zu sehen, dass die Leute sagen, er wurde aus dem Meer gerettet. Wenn wir nämlich, und jetzt zeigen wir die nächste Folie, über Rettung sprechen, kannst du noch weitergehen, eine? Ja, noch eins. Wenn wir über Rettung sprechen, meinen wir doch häufig, und das ist auch richtig und wichtig, wie bringe ich die Ewigkeit zu? Wo werde ich sein? Wie werde ich gerettet? Der Lukas, der verwendet das aber auch für Hilfe in unserem alltäglichen Leben. Einmal, dass man aus dem Meer, aus dem Sturm heraus gerettet wird, dass man aber auch vielleicht vor bösen Menschen gerettet wird. Deswegen möchte ich als Frage es so formulieren, wie werde ich gerettet? Ich habe da noch die zweite Frage, kannst du nochmal? Das, was Paulus den Römern sagen wollte, das hatte er erstmal in dem Römerbrief schon formuliert. Das war natürlich, bevor er nach Rom gereist ist. Da hat er die Frage beantwortet und behandelt, wie werde ich gerecht vor Gott? Wir stellen oft die Frage, bin ich gerecht in den Augen der Menschen? Für Paulus war es wichtig, den Römern zu sagen, wie werde ich gerecht vor Gott? Auch darauf gehe ich ein. Und die dritte Frage, die auch Paulus dann bewegt hat und die er den Römern unbedingt weitergeben wollte, und ich bin auch überzeugt, als er in Roma weitergegeben hat, nochmal, ist, wie werde ich frei, genauer gesagt, frei von meinem alten Wesen? Okay, nächste Folie. Diese drei Fragen möchte ich aufwerfen und behandeln. Und da haben wir die Apostelgeschichte, die uns Antwort gibt auf diese drei Fragen. Wie werde ich gerettet? Wie will Gott retten? Es soll geschehen, sagt der Apostel Petrus zu Pfingsten, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist Evangelium. Du musst dich zu dem Herrn Jesus wenden. Du musst den Namen des Herrn Jesus anrufen. Oder wir sagen auch, du musst ihn im Glauben aufnehmen. Du musst umkehren, zu ihm kommen und ihn als Herrn und Heiland annehmen. Und Petrus sagt auch noch etwas. Er sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das war ihm auch wichtig. Diese neuen Gläubigen, sie waren jetzt getrennt, abgesondert von den übrigen des Volkes. Gehen wir eine Folie weiter. Später sagen die Apostel dann, Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So die Schlachterübersetzung, manche Bibel sagen sogar, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur einen, der uns retten kann. Das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. An späterer Stelle, da haben wir den Cornelius, und da heißt es, sagt Gott zu ihm, der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Gehen wir auf die nächste Folie. Der Kerkermeister in Philippi, so haben wir es gehört. Zudem sagen die Apostel, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und jetzt frage ich dich bei mir, ist es nicht schön, dass die sogar sagen, du und dein Haus? Natürlich müssen alle glauben, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Aber Rettung fängt vielleicht bei Einzelnen an. Nur Gott möchte, dass es weitergeht, dass es in der Familie weiterwirkt, dass es in der Nachbarschaft weiterläuft, am Arbeitsplatz, in der Schule. Also Gott hört nicht auf mit dem Einzelnen, sondern das soll sich fortsetzen. Ja, wie sagt Paulus das jetzt im Schreiben an die Römer, wo er ja noch nicht da sein konnte, aber es sich so von Herzen gewünscht hat? Dann nennt er uns Folgendes. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Merkt ihr das, wie er beides zusammenbringt? Er sagt einmal, du musst bekennen, dass Jesus der Herr ist, also dein Herr ist. Das ist das Bekenntnis. Und du musst im Herzen glauben. Beides bringt er hier schön zusammen. So wirst du gerettet werden. Für Paulus war beides wichtig. Der Herzensglaube, aber auch das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn. Und ich weiß nicht, wenn du heute in der Kirche im Gottesdienst hier bist, ob du das schon gemacht hast. Wenn nicht, bitte red doch mit solchen, die es schon getan haben, die sich zu Jesus als ihrem Herrn bekennen und die in ihrem Herzen glauben. Bitte mach doch diesen Schritt, damit du die Ewigkeit festmachst, damit du einmal wirklich bei Gott sein darfst. Paulus hat aber noch eine zweite Frage behandelt und das kommt jetzt auf den nächsten Folien. Geh bitte eine weiter. Wie ist es möglich, dass ich als Mensch, der ich eigentlich ungerecht bin, der ich sündige, trotzdem mit Gott Gemeinschaft haben kann? Wie können mir meine Sünden vergeben werden? Wie kann ich in Gottes Augen als rein und gerecht dastehen? Und in der Apostelgeschichte, da sagt Paulus, da predigt Paulus Folgendes. Da sagt er, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, damit ist Jesus Christus gemeint, Vergebung der Sünden verkündigt wird. Glaube an Jesus Christus, Bekenntnis zu ihm als Herrn, bedeutet Vergebung der Sünden. Wie kann ich jetzt gerecht sein in Gottes Augen? Wie ist es möglich, dass ich bestehen kann in seiner Nähe? Und da schreibt Paulus auch etwas ganz Wichtiges, das er auch später im Römerbrief nochmal detailliert ausführt. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das Neue Testament kennt keine wahren Gläubigen, die nicht gerechtfertigt sind. Das ist die Konsequenz und Folge. Und sehr schön, dass Paulus es so deutlich betont. Es kommt nicht dadurch, dass ich Gutes tue. Manche Menschen haben den Vorsatz, jeden Tag eine gute Tat. Oder wenn sie vielleicht im christlichen, im religiösen Bereich sind, ich halte mich an die 10 Gebote. Oder irgendetwas anderes, was sie sich vorsetzen. Aber Paulus sagt, durch all das kann man nicht gerechtfertigt werden. Selbst durch das, was Gott einmal dem Volk Israel gegeben hat. Es geht nur dadurch, dass einer an deiner Stelle gestorben ist und dass Gott ihn auferweckt hat und dass du diesem Menschen vertraust und dem, was Gott durch ihn gewirkt hat, dann wirst du gerechtfertigt. Geht auf die nächste Folie. Genau das schreibt Paulus auch im Römerbrief. Nebenbei gesagt, der Römerbrief oder überhaupt der Inhalt des Römerbriefs wurde ja ganz neu entdeckt zur Zeit der Reformation hier in Deutschland. Und es ist vieles entdeckt worden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wirklich alles so verstanden worden ist von denen, die bei der Reformation beteiligt waren. Denn wenn wir genau lesen hier, was Paulus den Römern schreibt, ich lese mal vor, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die glauben. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott selber gerecht handelt. Er hat seinen Sohn gegeben für die, die ihm vertrauen. Und hat seinem Sohn versprochen, dass er diese rechtfertigt. Und so ist es in Gottes Augen sehr wohl nicht nur Gnade, sondern Gerechtigkeit, wenn er solche für gerecht erklärt. Weißt, da wurde oft gesagt, es wird uns irgendeine Gerechtigkeit von außen zugerechnet oder aufgesetzt, aber so ist es nicht. Gott selbst ist gerecht und sagt, jawohl, du vertraust dem Sohn Gottes, der gestorben ist, der auferstanden ist, du bist gerecht. Vielleicht noch eine Stelle in der nächsten Folie im Römerbrief. Da heißt es, Gott übte Zurückhaltung, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, dass er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben ist. Gott hat sich erstmal zurückgehalten. Menschen früherer Zeiten, bevor der Herr Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, die haben gesucht danach. Die konnten davon nichts erzählen. Aber in der jetzigen Zeit, sagt Paulus, und ich glaube, das war auch ein Motor, warum er gelaufen ist, von Jerusalem bis Rom und er wollte ja noch bis nach Spanien und weiter, weil er gesagt hat, ich muss den Menschen das klar machen. Jetzt, heute, ab der Auferstehung des Herrn, zeigt Gott, dass er gerecht ist, indem er den gerecht erklärt, der an Jesus Christus glaubt. Gehen wir auf die nächste Folie. Man kann es nicht besser formulieren, wie der Apostel es hier gemacht hat, im Philipperbrief. Ein Brief, der ja eigentlich von Freude spricht. Und ich weiß nicht, wie es dem Paulus ergangen ist, als er da im Sturm war. Wie es uns vielleicht ergeht, wenn in unserem Leben mal Sturm ist. Aber wir haben einen Felsen. Und wenn wir mal Paulus jetzt zuhören, was hält ihn? Er sagt, und vorher sagte er, schaut's mal her, was ich von Natur aus alles hätte. Ich bin ein Pharisäer. Ich habe mich ums Gesetz gekümmert und bemüht. Ich war sogar einer, der über die Maßen hierin eiferte als meine Genossen, als meine Mitstreiter. Ich habe mich also da riesig angestrengt. Ich habe mich nicht nur hingesetzt und die Füße baumeln lassen. Aber, und jetzt fährt er fort, um Christi willen habe ich alles eingebüßt und achte es für Dreck. Manche Übersetzungen sagen Kot. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Da hätten wir vielleicht eingewandt, naja, so schlimm war vielleicht nicht alles. Du hast ja immerhin das Wort Gottes im Alten Testament gelesen. Das meint er nicht. Er meint sein Leben als Pharisäer, wo er eine Gerechtigkeit hatte, aus sich selbst, eine Selbstgerechtigkeit. Und das sagt dann, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das hat den Apostel Paulus getrieben, dass er einmal eingesehen hat, das ist alles Dreck, mit dem werde ich vor Gott nichts anfangen können. Dass ich mich täglich vielleicht in die Schriften vertieft habe, dass ich versucht habe, ein besonders guter Pharisäer zu sein. Das kann ich vergessen. Wenn ich das vergleiche mit dem, was ich durch Christus bekommen habe. Und das ist quasi die Frage, die ja auch an uns gestellt wird. Wie sehen wir dieses Angebot Gottes? Erscheint uns da das vorherige, das alte Leben als Dreck, als nichts? Ja, nächste Folie. Wie werde ich gerecht? Das war die zweite Frage. Die dritte, wie werde ich frei? Auch das wollte Paulus den römischen Christen erklären. Und er sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht brächten. Nur so geht es bei Gott. Wir müssen dem Alten absterben, damit wir frei werden. So sagt Paulus. Wir sind getötet worden. Natürlich nicht buchstäblich, sonst würden wir nicht leben. Aber das Alte, dem Gesetz sind wir gestorben, getötet, um jemand Neuem anzugehören. Nämlich dem Herrn Jesus Christus, er sagt uns sogar genauer, dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Warum? Weil wir nur so für Gott Frucht bringen können. Das war ja sein Wunsch. Die Christen in Rom, sie hatten schon ein gutes Zeugnis. Aber Paulus wünschte, dass sie Frucht bringen, vielleicht sogar mehr Frucht. Und das geht nur in Verbindung mit dem Auferstandenen. War das bei Paulus immer so vorhanden? Hat er nie Schwierigkeiten gehabt, wie vielleicht in meinem und deinem Glaubensleben? Oh doch, das hatte er. Und da schreibt er, schauen wir auf der nächsten Folie, in Römer 7 etwas, was ihn beschäftigt hat, was ihm Kummer gemacht hat, wo er kämpfen musste. Da sagt er, Römer 7, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Hier spricht ein Mensch, der schon neues Leben hat und der merkt, es gibt in mir aber immer noch das Bestreben, etwas zu tun, was nicht nach Gottes Willen ist. Er sagt, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Geh auf die nächste Folie. Er sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Finde ich mich da wieder? Ja. Findest du dich da wieder? Ja, wir wollen doch das Gute tun und dem Herrn Jesus Freude machen. Warum dann dieser Kampf? Und bei Paulus geht es so weit, dass er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich kann kämpfen, wie ich will, ich komme da nicht raus. Das ist eine Spirale, ein Kreis, ich bin gefangen. Haben wir das auch schon mal erlebt? Vielleicht in der einen oder anderen Form? Wer wird mich erlösen? So schreibt er am Ende von Römerbrief Kapitel 7. Jetzt musst du ein paar Folien mal auslassen. Warte, ich sag's dir, wo gehst du mal bitte weiter, weil. Oder geh mal auf die nächste. Ja, genau, nee, war schon richtig. Schauen wir uns mal die Bekehrung an von Paulus. Ja? Da ist er ja vor Damaskus und der Herr Jesus erscheint ihm. Und da heißt es, da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemanden. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es wird gesagt, in der Zeit hat er gebetet. Und gehen wir auf die nächste Folie. Und Gott hat ihm eine Hilfe geschickt. Einen Menschen, einen Jünger, einen Mann, Ananias. Ich glaube, wir wissen, wie das war. Ananias, der wollte nicht sofort Es war ja auch klar, keiner wusste noch von der Bekehrung des Paulus, der war ein Christenverfolger. Ananias wollte nicht zu dem hin. Aber das Schöne ist, Ananias gehorcht dem Herrn und seinem Wort, was er sagt. Und er geht hin und tritt in das Haus, so heißt es hier. Und jetzt sagt er zu Paulus, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen. Ich habe die nächsten Worte jetzt nicht dazu genommen, er aß. Und sofort gab er dann Zeugnis von Jesus Christus. Aber immerhin, ihr habt es mitbekommen, 3 Tage war Paulus blind. Ich möchte nur die Frage stellen, ob es wirklich so einfach ist, dass wir sagen, wir haben uns bekehrt, wir sind dem Herrn begegnet, ob wir dann sofort frei werden. Bei Paulus scheint es doch eine Zeit gedauert zu haben. Gehen wir auf die nächste Folie. Da habe ich eigentlich nur dazu, dass es bei anderen Christen oder bei anderen Menschen auch einige Zeit gedauert hat. Weiter. Das waren die Johannesjünger, geh weiter, das lassen wir aus. Ja. Römer 7. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Und gleich der nächste Vers heißt, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich denke, du hast das Kapitel schon mal gelesen, vermute es, Römer 7. Da heißt es dauernd, ich, mich, mir. Nicht einmal steht da ein Wort vom Heiligen Geist. Aber jetzt, Römer 8, sagt er, wir wandeln gemäß dem Geist. In Vers 4 heißt es, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Und wenn du auf die nächste Folie gehst, wieder, der Geist ist das Wichtige. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Paulus sagt uns ganz klar, wenn du aus der früheren Quelle lebst, aus der Kraftquelle, dann wirst du es nicht schaffen. Aber Gott war gnädig und hat uns neben einem neuen Leben auch eine Kraftquelle gegeben, nämlich seinen Geist. Und dadurch können wir ihm gefallen und so leben, dass er sich freut. Er sagt, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das wollte er den Römern sagen. Und das ist auch die Frage, lassen wir uns vom Geist Gottes leiten? Kann er wirken in uns? Dann können wir auch die Freiheit erfahren. Dann merken wir auch, Gott hat eine Kraftquelle, die wir nicht haben können, die nicht in uns sein kann, aber wodurch wir Gott gefällig leben und wodurch wir auch Zeugnis für ihn sein können. Der Apostel Paulus, die erste Folie hat es gesagt, er ist ein Beispiel dafür. Und ich denke, es war eben auch sein Herzensanliegen, den Brüdern und Schwestern in Rom das weiterzugeben. Ich möchte gern mal nach Rom reisen, um mit euch diese geistliche Gnadengabe auch auszutauschen, zu teilen. Einmal durch den Glauben, der in den Römern ist, aber auch durch den Glauben, der in Paulus war. So, ich sehe, die Zeit schreitet fort. Wir lassen jetzt die nächsten Folien aus. Geh bis zur nächsten Grafik. Ja. Also Paulus war nicht nur von dem Äußeren angegriffen. Das sicher auch. Das geht nicht so vorbei. Aber was Paulus innerlich bewegt hat, was ihn getrieben hat, das war die Erkenntnis, dass der Mensch das Heil Gottes bekommen kann, indem er Jesus Christus vertraut. Dass er genauso gerechtfertigt wird, wenn er an den Auferstandenen glaubt. Und dass er frei wird, wenn er erkennt, dass Gott die Kraft zum gottgefälligen Leben ja bereitstellt. Und da lief er, wie gesagt, von Malta bis Rom. Die nächsten Folien brauchen wir auch nicht. Gehen nochmal bis zur nächsten Grafik. Ja, okay, genau. Was nimmst du jetzt mit? Hast jetzt viel gehört, denke ich mal, viele Verse, aber Paulus hat nicht wenig geschrieben. Wenn wir also den Bericht von Lukas noch mitnehmen, dann ist das eine ganze Menge. Erstens, wie wirst du gerettet? Geh noch eins weiter. Wie wirst du gerettet? Und da ist die Frage, hast du erkannt, dass du die Ewigkeit ohne Gott zubringen musst, wenn du ihm nicht vertraust? Hast du das schon mal gesehen? Und wenn du es gesehen hast, die zweite Frage, hast du Gott und seinen Sohn schon angerufen um Rettung? Genau, geh mir auf die zweite. Das ist wichtig. Das sind die ersten Schritte, die man im Glauben macht. Du musst erkennen, ich bin verloren. Ich brauche Gott und ich brauche seinen Sohn. Nächste Folie. Was nimmst du noch mit? Wie wirst du gerecht? Vertraust du Gott, der seinen eigenen Sohn sterben ließ, damit er dich gerecht machen kann? Und zweite Frage, glaubst du, dass es keinen anderen Weg gibt, um vor Gott bestehen zu können, als nur die unverdiente Gnade, die Gott dir schenken kann? Das ist nämlich das Bindeglied zwischen Römer 7 und Römer 8. Es ist die Gnade, die Gott bereitstellt. Es ist die Kraftquelle des Heiligen Geistes. Ja, was nimmst du noch mit? Wie wirst du frei? Nächste Folie. Wie wirst du befreit vom eigenen Ich? Siehst du, dass nicht deine eigene Anstrengung, sondern Gott durch seinen Geist in dir Befreiung schenkt und schenken kann? Und das gilt für mich genauso wie für euch. Wirst du geleitet vom Geist Gottes? Paulus sagt ja, die sind Söhne Gottes. Und die letzte Folie, was nimmst du mit? Ich glaube, in alledem sind wir immer angewiesen auf den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Die Gnade des Herrn Jesus, sie muss mit uns sein. Es geht nicht unabhängig von Gott, es geht nicht unabhängig von dem Herrn Jesus. Wir brauchen seine Gnade, um so leben zu können. Amen.